In dieser Folge vom Track 17 Musik Podcast klären wir, wann Zynismus im Pop das letzte Mal wirklich cool war, wieso Fortet unsere Tastaturen verachtet und wie gut vielleicht der Geek-Funk von Hotchip in den letzten 20 Jahren gealtert ist, aber auch, was eine merkwürdige Bezeichnung für die Haarlinie bei Frauen mit einem heutigen Thema hier zu tun hat. Hi und hallo zu Track 17 Folge 76 mit Melanie Löper.
Und Christopher Hunold.
Hi. Und bevor wir aber frisurtechnische Themen beantworten, in die Vergangenheit gehen und schauen, wie in Schottland gerade merkwürdig Musik gemacht wird, möchte ich natürlich von dir wissen, was hast du zuletzt gehört?
Ich habe zuletzt Acidcore gehört. Ich bin ja weiterhin auf der Reise durch alle möglichen Genres und habe mich jetzt mal Acidcore gewidmet und da habe ich von CDR Aokiyami gehört. Das Album
noch
hat mir
gehört.
Ganz gut gefallen. Nee, ich bis dato auch nicht. Ist so ein japanischer Produzent, der eben so Breakcore, Acidcore Sachen macht und alle meine Ausflüge in Acidcore waren bis jetzt nicht so toll. Das Album war jetzt aber ganz okay. Ich brauche aber, glaube ich, noch ein paar Anläufe bei diesem Genre. Aber I don't wanna be genrephobic, sagt ja so ein semi-berühmter Mann auf Instagram mir immer. Und das will ich auch nicht sein. Und deswegen, seid gespannt, was da noch so kommt auf meinen Reisen durch die Genrewelt.
Ich war zuletzt in einer Art von Musik, bei der ich überlegen muss, wo kommen wir hier genretechnisch so raus, weil wir haben eine Mischung aus Videospielmusik und ja, 90s, IDM, Techno, wie auch immer, so eine Mischung, oder buchstäblich eine Mischung, weil es geht um diese, die ich so ein bisschen später entdeckt habe, diese Sound von YouTube-Cover von unter anderem Aphex Twin Musik. Also wenn dann Tracks aus den 90ern zum Beispiel oder auch modernere nachgebaut werden mit Instrumenten oder Soundfonts eben aus alten Videospielen. Und das Thema lässt mich überhaupt nicht los und das fasziniert mich sehr. Und ich glaube, wir müssen da mal 5 bis 10 Minuten drüber sprechen. Deswegen kündige ich hier mal so eine kleine eigene Shorts-Folge an, um das Format auch mal wieder zurückzubringen. Aber als großer Fan auch unter anderem von Alberto Balsam von Aphex Twin war ich sehr gerührt, als ich die Super Mario 64 Version von diesem Song gehört habe, weil das viel besser funktioniert, als es eigentlich sollte. Aber mehr dazu vielleicht ein anderes Mal. Melanie, hast du schon mal ein Glas Würstchen verschenkt als Liebesbeweis?
Nee, leider noch nicht. Aber ich hoffe, dass das in meinem Leben noch mal der Fall sein wird.
Vielleicht kannst du ja morgen in einen hiesigen Supermarkt deiner Wahl schlendern und ein Glas mitnehmen.
Ich werde es tun, ja.
Und es dann mit Schleife überreichen. Warum zur Hölle stelle ich so eine Frage? Naja, also es gibt in dem, ich nenne es mal 4-Track-Gespenst, Your Private Hell, der schottischen Band Gitchard, sprechen wir sie mal aus, Gitchard, wenn ihr darauf besteht. Wir wissen es nicht, schreibt uns gerne. Da sprechsingt die Sängerin, Songwriterin Lisa Jones über ja sehr merkwürdige Liebesbeweise, wie zum Beispiel diesem, dass Würstchen verschenkt werden. Sie schreibt auch über verreiste Fische. Und wenn ich irgendwie versuche, durch ihre Texte durchzukommen, dann lande ich gerade bei diesem ja entrückten Nichtgesang des Tracks Your Private Hell, diesen sehr zittrigen Drums und diesen so grimmig gespielten Jangle-Gitarren irgendwo bei einem wunderschönen Liebeslied. Und da erstmal zu landen, heißt auch, sich diese Songs sehr oft anzuhören. Und das habe ich gemacht. Und wenn ihr Ausgabe 75 gehört habt von Tracks mit Musik Podcast, dann werdet ihr wissen, dass Gitchard auf der Playlist gelandet sind. Sie waren Mini-Thema zwischen den 5 Hauptthemen. Aber ich habe nach unserer letzten Sendung oder seit unserer letzten Sendung habe ich dieses Album so absurd oft gehört. Und es ist wirklich in mein Hirn eingezogen, ein bisschen auch in mein Herz, aber auch ein bisschen in die Beine und sonst wo, wo man halt so wohnen kann. Und deswegen habe ich gedacht, das geht irgendwie nicht. Das ist eines der besten Alben des Jahres und deswegen muss das hier nochmal etwas ausführlicher besprochen werden, auch weil mich deine Meinung vor allem interessiert. Und all das, worüber ich gerade gesprochen habe bei Your Private Hell, das ist so auch exemplarisch, wenn ich so drüber nachdenke, was die beiden auf Chins for Lefty, so heißt das Album, was auf Night School Records veröffentlicht wurde, sowieso ein ganz großes Label, was sie da anbieten. Gitchard ist, wie gesagt, ein schottisches Duo. Neben Lisa Jones gibt es auch Chess Lilly und beide waren mal Teil der Band Dragged Up und gönnen sich jetzt ihr eigenes Projekt und damit jetzt Chins for Lefty, ein Album, das mich sehr, sehr abholt. Das ist ganz großartig. So ein auf Tape aufgenommener, etwas vernebelter, entrückter DIY-Postpunk. Aber das Wie, nicht nur das Was, finde ich sehr interessant, weil sie so eine sehr spannende Balance finden. Es gibt die eine Textzeile, It was meant to be funny. Die hört man schon im Opener Cholesterol Test. Und damit kann ja so wirklich alles gemeint sein, wenn man das so unter Leben, Existenz, Dasein packen könnte. Ist es aber nicht, schon lange nicht mehr. Und jetzt kann man dem Ganzen mit Zynismus begegnen, aufgeben, funktioniert ja auch nicht so richtig. So ein abgeklärtes über den Dingen stehen, so dieses too cool for school Seiende kann auch schnell arrogant wirken und irgendwie wird man dafür auch zu alt. Und Zynismus ist sowieso etwas, was meiner Meinung nach im Pop absolut overrated ist. Und ich finde es deshalb so eine schwierige Balance, beziehungsweise finde ich es schwierig, so eine Balance zu finden, so dieses sehr Resignative, gleichzeitig so dieses Unterkühlte zu haben und dem mit Humor zu begegnen, sich aber auch die Probleme von allen ernst zu nehmen. Und das bedeutet auch ein bisschen Detektivarbeit, wenn man sich mit dieser Platte beschäftigt, weil man dann auch wirklich herausfinden möchte, okay, was zur Hölle will sie uns hier wirklich sagen? Aber so ein bisschen fühlt man sich dann oder habe ich mich sehr angesprochen und abgeholt gefühlt und auch so sehr, dass ich dieses Album seitdem wirklich absurd oft gehört habe und mir dann auch ein paar interessante Lebenstipps mitgenommen habe, wenn auch nicht das Verschenken von Würstchengläsern dazugehört. Aber jetzt möchte ich erstmal wissen, konntest du damit was anfangen?
Ja, also nach dem ersten Durchgang hätte ich gesagt nein, weil ich da erst nur so im Sound erstmal unterwegs war und ihr ehrlich gesagt gar nicht so viel zugehört habe.
Ja.
Aber ich höre natürlich ein Album mehr als einmal, gerade wenn wir es auch besprechen. Und das ist dann wirklich sehr stark gewachsen, nachdem ich angefangen habe, ihr auch wirklich zuzuhören, ja, weil die Texte sind dermaßen schräg und merkwürdig. Also mein erster Hit für mich selber war Break Up with Johnny Dogbirth, einfach wegen des Titels. Als ich den gelesen habe, habe ich gedacht, okay, vielleicht sollte ich ihr doch mal genauer zuhören, was sie da so sagt. Und ja, es war nicht immer ganz einfach, ihr zu folgen, aber auf eine schöne Art, ne, weil sie so verschachtelt irgendwie die Texte rüberbringt. Also das, ich habe mir beispielsweise Hamming It Up auch notiert, weil es mit einer sehr ich sag mal, interessanten Stillsituation an einem öffentlichen Ort einhergeht. Ja, ich weiß nicht, hört es euch doch einfach mal selber an. Der Text nimmt Wendungen, die man so nicht erwartet. Und es ist so eine strange Art des Textens, die ich irgendwie lange nicht gehört habe. Weil es gab Phasen in der Popmusik, finde ich, auch gerade jetzt in Indie-Bereichen, wo das mehr en vogue war, so ums Eck zu schreiben und auch mit so einem Augenzwinkern zu schreiben, als das aktuell der Fall ist. Also ich habe, was die Texte angeht, aber wirklich nur die Texte, ein bisschen an Stereo Total denken müssen, so vom Humor-Vibe, weißt du, so ein bisschen ja, genau wie du sagst, so ein bisschen haha, aber halt irgendwie auch jetzt nicht so haha auf die anderen mit dem Finger gezeigt, sondern eher so ein bisschen so haha, was ist das eigentlich für ein stranges Leben, in dem wir uns hier gerade bewegen. Also es ist kein Album, was bei mir die Top 10 erobern wird am Ende des Jahres, aber es ist ein Album, was ich auf jeden Fall dann doch recht oft gehört habe, seit du es mir quasi signalisiert hast, dass wir es besprechen werden, weil es einfach so witty ist irgendwie und es ist so vom Sound unnahbar, aber vom Text gar nicht. Also vom Text ist es eigentlich, als ob es so mit einem in der WG-Küche sitzt und es ist nachts um zwei und man erzählt so ein paar strange Geschichten, die einem passiert sind. Das macht's für mich zugänglicher als andere Dinge mit diesem Sound, weil ne, es geht ja viel ins Gesprochene. Das ist ja jetzt schon ein alter Hut, dass ich mich damit manchmal ein bisschen schwer tue. Aber da hat es dann auch total dazu gepasst irgendwie, finde ich. Also das, insofern hat es mir eigentlich den Weg in den Sound dann doch geebnet. Das war bei vielen anderen Platten, die wir zusammen besprochen haben, die so einen ähnlichen Sound haben, für mich dann schwieriger, ja, tatsächlich.
Aber interessant, dass du sagst, dass das für dich auch dann so eine Zugänglichkeit hat, also inhaltlich, weil man kann natürlich auch sich davon ja schnell abgestoßen fühlen, wenn man dann in dieser WG-Küche sitzt, wie du sagst, und dann denkst, okay, aber was erzählst du mir denn da jetzt gerade? Ich will ins Bett, es ist 2 Uhr. Wovon redest du? Was willst du jetzt hier mit Fischen und Würstchen? Ich will nicht mehr. Und wenn sie dann sagt, ja, das ist der Punkt, dann kommt vielleicht so eine Glühbirne über den Kopf und du hast verstanden, was los ist. Und ja, ich mag halt Musik, die sich auch diesen Absurditäten und Beobachtungen widmet, aber nicht um einfach nur smart und clever zu sein, sondern vielleicht auch um etwas zu erzählen. Und sie erzählt gerne, beziehungsweise schreibt sie auch gerne. Und ich möchte mich noch mit ihrem Schreiben beschäftigen, weil sie auch Autorin ist. Also sie schreibt auch Kurzgeschichten. Und ich habe das Gefühl, dass da ein bisschen was zu holen ist. Und sie hat damit eben angefangen und dann die Texte, beziehungsweise dann angefangen auch musikalisch zu texten, und deswegen bin ich da doch sehr interessiert daran, was da sonst noch alles lauert in den Geschichten von ihr. Musikalisch kann man natürlich auch wieder sagen, das kennt man, wenn man jetzt vielleicht auch an sowas wie Dry Cleaning denkt aus an den letzten Jahren, oder auch so ein bisschen so dieser der letzte Annika-Style, der so rauskam. Also alles, was so irgendwo passiert, wenn so ein bisschen Lo-Fi, Drum Machines, ja, so angespitzte Gitarren und so ein ja Semi-Sprechgesang aus Großbritannien dazukommt und die Emotionen so ein bisschen in den Kühlschrank verfrachtet werden. Man kann natürlich sagen, hey, das haben wir alles schon mal gehört. Nur mein Eindruck ist, aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich Della Musik in letzter Zeit auch gar nicht so viel gesucht habe, ist, dass hier schon wirklich ein absolutes Highlight emporgekrochen kam und ich den Rest auch gerade gar nicht so richtig brauche. Track 17, Playlist zum Podcast. Wir haben nicht nur die aktuellen Folgen drauf, also eigentlich jede Folge, sondern eben auch das, was wir hier besprechen. Und dazu gehören insgesamt 17 Musikempfehlungen pro Folge, 5, die wir etwas ausführlicher besprechen, so wie gerade Gitchard, und dann eben noch 12 in etwas kompakterer Form. Was sind denn die nächsten beiden, die du noch so mitgebracht hast?
Ja, mir ist jetzt aufgefallen, mein erstes Release heute ist dann doch von jemandem, wo ich gar nicht so genau weiß, wie ich sie ausspreche. INVT, Invent, ich weiß es nicht. Luca Medici und Delbert Paris heißen sie in Wirklichkeit und machen zusammen seit vielen Jahren Musik, machen zusammen Kleidung und haben jetzt seit langem mal wieder was veröffentlicht, nämlich ihr Album 8 AM Swim, das über Clone vertrieben wird. Die hatten 2021/22 rum so eine sehr, sehr aktive Phase. Da kam gefühlt wöchentlich irgendwie was Neues. Dann war sehr lange erstmal Ruhe im Karton und jetzt sind sie eben wieder da. Es ist schon so die Abteilung Sommerhits, würde ich mal sagen. Also so eine Mischung aus amerikanischem House, so Latin-Einflüssen, Miami Bass. Also es ist ein sehr, sehr Florida-lastiges Album, würde ich jetzt mal so kurz zusammenfassen. Und auf der Playlist der Song Salsa Swing, der für mich wirklich ein richtiger Banger ist, wie man neudeutsch sagt. Und ebenfalls elektronisch, aber ganz anderes Ende des Spektrums. Das ist das neue Album Resonance von Acid Arab. Da habe ich mich super drüber gefreut, dass da was Neues kam. Ich habe Acid Arab kennengelernt vor 3 Jahren über das damalige Album Trois. Die machen eben eine Mischung aus elektronischer Musik mit sehr, sehr starken Folk-Einflüssen, vor allen Dingen eben aus arabischsprachiger Musik, was der Name ja auch schon sagt. Das ist so spannend, gerade für jemanden wie mich. Ich habe ja einen sehr großen Softspot für diese sogenannte, ich mache jetzt Anführungszeichen, Weltmusik, wie sie oft genannt wird. Von daher ist das für mich eigentlich immer ein sehr einfacher Volltreffer, den man bei mir landen kann, wenn man sich solche Musik schnappt und das dann mit so elektronischer Musik verwebt. Und das ist jetzt wirklich ein Album, das so stark in Richtung Tanzfläche geht, viel mehr als die Sachen, die sie davor gemacht haben. Es hat einfach einen unglaublichen Sog und zieht einen echt in so eine eigene Welt irgendwie. Und auf der Playlist, ja, geht's los, ne? Der Song Mahbubi, glaube ich. Mein Arabisch ist nicht so gut, aber irgendwie so, und hört da gerne mal rein.
Tanzen könnte man auch, wenn man möchte. Ich habe es auch schon mal gemacht, zu Der Assistent. Und ich bin auch froh, dass er ein neues Album draußen hat. Das dritte mittlerweile. Das erste liegt auch schon 3 Jahre zurück. Und ich glaube, wir haben mindestens über das erste auch im Podcast gesprochen oder über das zweite hier. Ich bin mir gar nicht mehr so richtig sicher.
Das ist der Fotostyp, oder?
Ja, ganz genau.
Ja, dann
ganz
haben wir darüber
genau.
Geredet, ja.
Und bin ganz großer Fan dieser, wie soll man mal sagen, so des Altstadt-Yachtpops, keine Ahnung. Also es hat was sehr luftig sommerliches, aber gleichzeitig klebt der Boden immer so ein bisschen, und das eine sanfte Brise weht unter das leicht schwitzige Hemd, und mit der Musik kann ich jede Menge anfangen, und das hat sich jetzt auf Album 3 gar nicht extrem neu aufgestellt, sondern macht einfach das, was es bisher gemacht hat, einfach weiterhin sehr, sehr gut. Und diese leicht beachige, aber dann auch ins so naiv existenzielle Abdriftende mag ich einfach sehr, sehr gerne. Und ob das jetzt etwas von einem lauen Sommerabend hat oder dann doch morgens 5 Uhr in der Bar, wenn die ersten Sonnenstrahlen reinscheinen, das kann man dann so sehen, wie man möchte, so hören, wie man möchte. Aber dieses ja Yacht-Poppige, manchmal auch so leicht angedadaistische, ich mag das einfach sehr, sehr gerne, und der Assistent darf gerne immer weitermachen, und ja, wem auch immer er dann assistiert, und wenn es nur der Melodie ist, der guten Musik, dann macht er einen verdammt guten Job, und das auch mit Album Nummer 3. Und dann bin ich bei etwas ganz anderem, nämlich habe ich dann, achso, Ultramarin übrigens, der Song, den ich mitgebracht habe, und Time Test, der Song von Ema, den ich dabei habe. Das ist Maria Rasa, und sie hat zusammen mit Ugne Uma ein Album veröffentlicht auf dem wunderbaren Label Strom, das hier auch schon ein paar Mal vorkam. Das ist so, ja, so eine Mischung aus angepopptem, angefolgten Ambient, Elektronika und experimenteller Musik. Das Ganze auch mit Stimme versehen, alles etwas verfremdet, alles durchaus melodiös, aber immer mit diesem leichten Umweg, den ich ganz gut finde, aber nichtsdestotrotz immer noch weit weg von dem, was man normalerweise mit den Buchstaben POP versehen würde. Aber es ist ein sehr schönes und sehr interessantes Album, und das kann ich auch nur sehr empfehlen.
Ja, beim ersten Album, das ich heute dabei habe, war ich wirklich gespannt, was dabei rauskommt, als ich gesehen habe, dass die beiden was zusammen machen. Da ist so eine E-Mail Anfang des Jahres ins Postfach geflattert, und ich war schon ziemlich excited und bin auch gespannt, was du da gleich zu sagst, nämlich das Album Exhale von Batu und Onato Dozzi. Die haben wir beide, jeder einen schon dabei gehabt. Ich weiß nicht, in der Albert-Phase, ob du vielleicht auch schon mal was von Donato Dozzi dabei hattest, oder Albert damals,
ja,
wäre vielleicht auch so, ne?
Kann ich gleich was zu sagen, ja. Wie ich ihn dabei hatte, nicht unter dem Namen.
Okay. Also auf jeden Fall haben wir beide letztes Jahr jeweils einen mit im Podcast gehabt. Du hattest ja von Batu ? Dabei, habe ich damals dann im Nachgang auch noch sehr gerne gehört. Mhm. Und ich hatte Donato Dozzi mit Morpho am Start. Und die beiden kommen ja eigentlich aus recht unterschiedlichen musikalischen Ecken. Also Donato Dozzi eigentlich eher so im Ambient-Minimal-Bereich unterwegs, auch schon ewig dabei. Und Batu jetzt zumindest für meine Ohren eher so in diesem Bereich mit so Drums, Spielereien, Bässe, in so britischen Subgenres der elektronischen Musik unterwegs. Was jetzt nicht heißt, dass man nie denken würde, dass die beiden kollaborieren könnten, aber es wäre jetzt vielleicht nicht mein erster Tipp gewesen, dass da jetzt was kommt. Die haben 2023 schon mal ein gemeinsames Set auf dem Dreimolen-Festival gespielt und das ist so ein bisschen eigentlich auch der Startpunkt jetzt für unsere gemeinsame Reise, die in diesem Album Exhale vorübergehend gipfelt, das jetzt eben auf K7 Records erschienen ist. Die beiden haben sich dazwischen, zwischen Dreimolen und jetzt diesem Release in Japan getroffen. Man hat sich im Studio von Donato Dossi in Italien getroffen. Also es gibt da sehr, sehr viele Berührungspunkte. Das heißt, das ist jetzt kein forciertes Release von wegen einer schreibt dem anderen, lass doch mal was machen und dann macht man das irgendwie, um da vielleicht irgendwelche Zielgruppen abzugrasen. Ich glaube, das ist schon ein Release, das entstanden ist, weil die beiden einfach super interessiert am jeweils anderen und dem Schaffen dahinter waren. Und herausgekommen ist ein Album, das absurderweise sowohl total homogen als auch total heterogen ist, finde ich. Der Sound ist so unglaublich dicht und organisch, also es surrt und zwickelt und zwackelt an jeder Ecke und irgendwie einerseits so, als ob man so im tiefsten Dschungel wäre, wo einfach die ganze Zeit so ein Lautstärkepegel ist, weil einfach so viel um einen rum an Leben ist. Oder auch vielleicht so, ich weiß nicht, ich muss auch so ein bisschen dran denken, als wenn man in so einem Labor wäre von irgendeinem verrückten Wissenschaftler und überall blubbert und zischt das irgendwie so in den Reagenzgläsern und den Erlenmeyer-Kolben. Es hat mich so ein bisschen erinnert, um jetzt nochmal weiter in der Podcast-Historie zu wühlen, so an diese Sachen so von Gyrofield letztes Jahr, auch wenn das vom Genre natürlich ein anderes Terrain ist, aber so dieses organische Wachsende um einen rum, aber auch so ein bisschen an Polygonia, die wir jetzt auch schon ein paar Mal dabei hatten. Also es geht eigentlich von vorne an sofort los, dass man einfach in so einen eigenen Raum, eine eigene Welt geworfen wird und also ich habe mir zum Beispiel jetzt den zweiten Song Spiral notiert, der so wirklich pickepacke voll ist. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Das ist so ein voller Sound, da passt einfach nichts mehr rein und ich finde das als Hörerin so befriedigend, so dieses Gefühl, dass wirklich noch das letzte bisschen Platz in diesem Sound mit irgendetwas besetzt ist, das genau da sitzt, wo es sitzen soll. Und dann der Beat, der sich da so hebt und senkt wie so eine Pumpe irgendwie und irgendwie so Leben da durchpumpt. Und wenn ich zu dem Zeitpunkt jetzt nicht wissen würde, dass das von zwei Künstlern ist, ich würde es, glaube ich, gar nicht checken, weil das einfach so aus einem Guss für mich gewirkt hat. Aber auf der anderen Seite gibt es dann eben auch Songs, wo das irgendwie viel auffälliger ist. Also Swarm beispielsweise ist auch ein ganz, ganz toller Song, wo ich finde, dass sich dann die Elemente der beiden irgendwie so gegenüberstehen auf eine Art. Also dass man schon merkt, da kommen aus zwei verschiedenen Ecken irgendwie so die musikalischen Einflüsse, die aber trotzdem sich zu so einem großen Ganzen vereinigen. Und das funktioniert halt auch eben, wie so ein Schwarm halt auch funktioniert, ne, aus verschiedenen Einflüssen, die sich zu so einem großen und Ganzen formen können. Und ja, wie gesagt, vor diesem Release wäre das für mich nicht so klar gewesen, dass die beiden erstens was zusammen veröffentlichen würden und wenn sie es tun, dass das so wunderbar funktionieren würde. Und ich bin wirklich, wirklich begeistert, weil das einfach für mich wie so ein großes organisches Ganzes klingt, wo keiner von den beiden irgendwie zurückstecken musste. Also ich könnte nicht sagen, dass jetzt irgendwie einer auf gewisse Aspekte seines Sounds verzichten musste, damit es funktionieren kann. Und das finde ich unglaublich spannend, vor allen Dingen, weil die beiden ja auch aus, ja, wenn man es jetzt stark sagen will, aus zwei unterschiedlichen Generationen kommen, ja, vielleicht ein bisschen schwächer formuliert, zwei unterschiedliche Phasen elektronischer Musik, ne? Und dass es trotzdem klappt, zeigt ja auch irgendwie, solange der musikalische Unterbau qualitativ hochwertig ist, dann kann es auch funktionieren, über diese Generationen, sage ich jetzt mal, hinweg eine Platte rauszubringen, die das eben vereinigt, was diese beiden eigentlich machen. Genau, Monolog Ende. Wie hat es dir gefallen? Ich bin sehr gespannt.
Mir hat es ganz fantastisch gefallen. Ich mag das sehr, sehr gerne. Super. Ich habe es auch vor einiger Zeit auch schon das erste Mal gehört, einfach weil mich diese Zusammenarbeit auch sehr interessiert hat und ich Batu einfach auch sehr gerne mag und Donato Dossi so jemand ist, der auf eine Art recht greifbar ist. Also ich habe immer irgendwie was im Ohr, oder ich kann mir vielleicht eher so eine das Wie vorstellen als das Was, weil das Was sich bei ihm ja so sehr ändert. Ne? Also ob das jetzt in so Geschichten wie eben Voices from the Lake ist oder, und das möchte ich gerne nochmal sagen, Donato Dossi ist mitverantwortlich für eines der schönsten Alben des Jahres 2020, denn er ist Teil des Duos Il Quattro di Troisi, die Quadratur des Kreises, sein ja so Italo-Pop-Duo, was er zusammen mit der Sängerin und Musikerin Eva Geist hat, die auf den Tracks singt. Und das ist wirklich herausragend schöne Popmusik, so Elektropopmusik, sehr edel, elegant, aber eben italienisch. Und da zeichnet er auch für verantwortlich für die Musik und das erinnert ab und zu dann eben an das, was er sonst so macht, aber das ist eigentlich, hat das sehr wenig damit zu tun und vor allem auch sehr wenig zum Beispiel mit dem, was man hier hört. Also ein sehr interessanter Musiker, was natürlich dann auch dafür sorgt, dass nicht alles dann zumindest bei mir ankommt oder gut ankommt, aber es ist zumindest trotzdem immer so, dass ich sage, ich muss da reinhören und gerade bei so einer Zusammenarbeit muss ich das auch, eben weil mich interessiert, wie diese sehr unterschiedlichen Herangehensweisen da zusammenpassen und ich weiß nicht, wie es bei dir dann so ist, dass ich dann schon mir auch vorher so überlege, okay, wofür steht jetzt jede Person, die hier beteiligt ist und ich bin mal gespannt, wer nicht gewinnt hier, aber wer ist hier denn so hauptsächlich zu hören, weil manchmal gibt es ja auch so Kollaborationen oder Zusammenarbeiten, wo man dann eher das Gefühl haben könnte, okay, das ist jetzt eher so ein Feature. Also du hörst jetzt einen Track von Person X und Y ergänzt das Ganze dann um das, wofür sie so bekannt ist. Und ich mag das immer, wenn sich das auf eine Art ergänzt, so dass die Personen für sich genommen noch herauszuhören sind. Also ich finde das schon immer ganz gut, aber dass man da eben was Neues hinbekommt oder auch die Musik des Einzelnen, dass sie dadurch so ein bisschen gewinnt. Und ich muss schon sagen, du hast gesagt, so alles aus einem Guss, da musste ich schon so drüber nachdenken. Ja, ich habe manchmal schon das Gefühl, ich höre hier einen Batu-Track und da hat einer vielleicht ein paar Ideen mehr gehabt, aber die Art und Weise, wie Donato Dossi so mit Atmosphäre umgeht, ergänzt das sehr gut. Und Batu als jemand, der ja sehr auf so ein sehr filigran vielleicht oder ein sehr vertracktes auch so Rhythmus-Skelett setzt und sehr viel so mit Drums arbeitet, dass ich dann schon denke herauszuhören, wo er dann für die Programmierung der Drums zuständig ist und wo dann Donato Dossi dazukommt und wo wir dann eher aus so einer eher technoiden Richtung herausgehen und dann dieses vielleicht so leicht verspielte von Batu so dazukommt. Nichtsdestotrotz ergänzt sich das wirklich hervorragend und das ist ein Album, was man unbedingt gehört haben sollte. Also das ist wirklich ein Highlight und hier haben sich zwei gefunden, bei denen ich nicht vorher gesagt hätte, ey, die müssen mal unbedingt zusammen ein Album aufnehmen, weil da kann ich mir sofort vorstellen, wie das klingt, was ja vielleicht auch was Positives ist, ne? Dass man dann eben sagt, okay, interessant, was kommt da wohl bei rum? Und dann hört man das und ich hatte dann das Gefühl, ja, ergibt Sinn, aber auf eine gute Art. Es ist nicht predictable, vorhersehbar gewesen, sondern nee, es ist einfach sehr gut. Und das hat echt, echt wunderbar funktioniert. Er hätte es so einfach haben können und hat sich aber dann doch dagegen entschieden. Kieran Hepton hat ein neues Album herausgebracht. Kieran Hepton ist ja auch im Podcast schon häufig vorgekommen und meistens, wenn es um Releases ging, die er unter dem Namen Fortet veröffentlicht hat. Nichtsdestotrotz hat er es sich auf eine Art einfach gemacht, aber dazu kommen wir dann gleich noch, denn ja, was soll das denn jetzt schon wieder heißen? Hepton veröffentlicht seit über 20 Jahren mittlerweile Musik, fast 25 Jahre, glaube ich, sogar auch als Fortet. Und das bekommt auch eine große Öffentlichkeit mit, selbst dann, wenn er sein eigenes Label dafür nutzt, auf Promo verzichtet und einfach mal macht, was auch daran liegt, dass einfach sehr viele Leute verfolgen, was er so schreibt und er auch live wahnsinnig große Massen mittlerweile anzieht, was ich sehr crazy finde. Aber selbst dann, wenn man dann mal eben nichts ankündigt, kriegt das schon jeder mit, weil dafür ist er dann mittlerweile auch groß genug. Und eine Platte unangekündigt zu veröffentlichen, deren Namen aber aus ja, so einer Vielzahl an Symbolen besteht, die ja Zeilen und Spalten ignorieren und auch dafür sorgen, dass, wenn man das Ganze bei Bandcamp oder so gekauft hat, dass dann die, dass dann iTunes und Co. einfach nicht funktionieren, weil die Tracks nicht gelesen werden können aufgrund der Titel, weil sich diese Titel eben so weit über diesen Bildschirm ausbreiten, dass ja alles sehr undechiffrierbar bleibt, dann muss man sich das irgendwie auch leisten können und ein Kieron Hepburn kann sich das leisten. Also wirklich geht er eigentlich kein Risiko ein und er muss auch nicht auf Aufmerksamkeit verzichten, wenn er diese extreme Variante des Untitled oder des White Label Releases hier an oder sich dem annimmt, eben weil er schlicht too big to fail ist. Was man so zwischendurch gelesen hat, dass es hier auch so eine ja, so eine künstlerische oder so eine mutige Message dann eben sei. So wirklich mutig ist das ehrlich gesagt nicht, wenn man sich auch eben erlauben kann, damit zu spielen, eben weil er einfach weiß, er hat diese Öffentlichkeit. Dieses Album, ich nenne das jetzt mal Text 59, Text 59, weil das ist einfach die Katalognummer des Labels. Da kommt diese unaussprechliche Platte heraus und ich glaube, wir bleiben jetzt in dieser Besprechung auch mal bei Fortet oder von mir aus bei Kieron Hepburn, weil der hier alternative Künstlername einfach auch nicht auszusprechen ist. Was wir hier haben, sind 8 Tracks auf 37 Minuten und was aber meiner Meinung nach sehr interessant ist an diesem Release, außerhalb der Musik an sich, die ist nämlich sehr gut, sonst möchte ich sie hier auch nicht vorstellen und das war bei Fortet in den letzten Jahren auch immer mal so ein bisschen merkwürdig. Man könnte ja sagen, man sucht sich so eine Alternatividentität oder einen anderen Namen, ein Pseudonym als Musikerin aus, um ein bisschen zu experimentieren oder um Musik zu veröffentlichen, die nicht unter den Hauptnamen zu veröffentlichen ist oder die einfach nicht dazu passt. Wenn ich jetzt aber dieses Album höre, was so klar nach Fortet klingt wie wenig der letzten Jahre, dann habe ich eher das Gefühl, dass er mit diesem Release oder diesem Namen so eine Art Rückzugsort geschaffen hat, wo er zurückschauen kann. Weil wenn ich mir diese Platte anhöre, bei der sich auch dieses Unwort Folktronica hat man ja in den Nullerjahren dann gerne mal gebraucht, wo dann eben IDM House, so dieser Knusper House, aber auch so diese Hafen-Samples oder diese Drum-Samples aus alten Jazzplatten, dass hier wieder vieles zusammenkommt, für das er bekannt geworden ist, wenngleich das Ganze immer noch ein bisschen tanzbarer ist als vielleicht vor 20 Jahren. Aber so entstand bei mir der Eindruck, dass eine solche Platte eher zum Zurückschauen da ist, als für das nach außen ja stolpernde Experiment, mit dem er jetzt mal was ganz Neues ausprobieren möchte, eben weil sich seine Musik, die er als Fortet veröffentlicht, und das ist ja auch gar nicht so wenig, durchaus auch noch tanzbarer gezeigt hat zwischendurch, aber auch zuletzt, wenn ich an sein letztes Album denke, dann eher in so eine etwas entspanntere Downbeat-Richtung gegangen ist. Und das fand ich eben so als Kontrast super, super interessant. Für mich ist das Hepburns bestes Werk seit mindestens 10 Jahren, wenn nicht sogar die beste Platte seit dem 2013er Album Beautiful Rewind, was ich auch ganz großartig fand, wo er sich so ein bisschen mehr mit Bassmusik beschäftigt hat. Vielleicht, weil es eben so luftig anmutet, so sehr frisch klingt, die Musik sehr druckvoll ist, aber trotzdem gleichzeitig frei von Ballast und ja, so ein bisschen eben diesen Rückzugsort darstellt, den diese Musik vielleicht auch gebraucht hat, weil unter dem Namen Fortet veröffentlicht man vielleicht eher so eine Art Rückschritt behauptet hätte, der diese Platte einfach nicht ist. Zur Wahrheit gehört auch, dass einige dieser Tracks schon ein bisschen älter sind. Man könnte ja auch von einer Compilation sprechen, die wurden zwischendurch auch schon unter diesen Wingdings-Namen, wie das Ganze dann so online oder auf Reddit etc. benannt wird, veröffentlicht. Aber hier in diesem Gesamtpaket ist das für mich wirklich ein grandioses Album. Ist das auch was für dich gewesen?
Ja, auf jeden Fall. Also mir hat das super gut gefallen. Ich muss dazu mich outen, dass ich Fortet eigentlich nicht zu seiner Hochphase schon so wirklich viel gehört habe. Also sprich so, ja, Nuller, Zehner und so. Da ich bin erst so eingestiegen eigentlich, als Beautiful Rewind rauskam und hatte dann noch ein bisschen was nachzuholen. Aber das war für mich trotzdem irgendwie immer auch ein Name, der relevant war insofern, dass das in der Schulzeit, wo jetzt irgendwie IDM in meinem Umfeld nicht so ein Riesenthema war, trotzdem jemand war, der viel gehört wurde von so diesen alternativen Kiddies. Also das war, ich finde, so ein Gatekeeper eigentlich, also einen positiven Gatekeeper, weil er das Gate aufmacht, ne, zu elektronischer Musik. Und ich habe ihn immer verfolgt und finde auch, dass das jetzt so ein bisschen back to the roots sich anhört. Ich bin so am Puzzeln irgendwie, warum das jetzt eben unter diesem Moniker rauskommt. Also du hast ja auch schon gerade so ein paar mögliche Gründe gesagt und ich weiß nicht, eigentlich ist es ja auch egal, weil ich meine, das Album ist das Album und es ist auch egal, wie es heißt und wie er sich da gerade nennt, aber mich würde es echt mal interessieren, was da so seine Motivation war, weil ich finde, dass das in dieser Fortet-Diskografie sich auch wunderbar platziert hätte. Und vielleicht ist es aber genau, wie du sagst, dass es halt eine andere Besprechung bekommen hätte, wenn er da zu so einem Sound so zurückkehrt. Oder ja, vielleicht ist es auch irgendwie, vielleicht für ihn auch einfach manchmal ein bisschen lustig, dass man sich den Weg zu seiner Musik so ein bisschen verdienen muss, indem man es erstmal findet. Wobei ich da auch, wie du schon sagst, sagen würde, das ist ja dann schon auch jetzt kein Name. Also es ist jetzt nicht so, dass es keinem auffallen würde, wenn da irgendwas veröffentlicht wird, ne? Also das wird natürlich trotzdem besprochen und kriegt natürlich trotzdem irgendwie die Reviews der großen Magazine und ein Needle Drop Video und so. Deswegen finde ich es dann fast auch ein bisschen schade, dass es dann irgendwie auch so, ja, von diesen merkwürdigen Wingdings-Namen dann so ein bisschen überschattet wird, auch ein bisschen. Also ich weiß nicht, wenn er jetzt unter Fortet das veröffentlicht hätte, dann hätte es vielleicht dann irgendwie den Makel gehabt, dass man es so sehr stark mit den alten Alben vergleicht und mit den letzten Alben. Und wenn es jetzt man unter so einem gewinnen, Namen veröffentlicht wird. Ja, genau, ne? Ist eigentlich egal, irgendwas ist dann halt doch irgendwann so ein bisschen dann noch. Also es gibt immer sehr viel Kontext dann, ne? Das ist so ein bisschen schade. Also mir hat das Album auch wirklich sehr, 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 sehr gut gefallen. Ich fand es richtig funky auch zwischenzeitlich. Also es ist wirklich, es geht schon so aus sich raus und es ist auch zugänglich und nahbar. Eben genau das, was er ja damals halt auch war. Weil das ist ja kein Zufall, dass den so viele damals auch schon gehört haben, die jetzt nicht die ganze Zeit nur IDM und keine Ahnung, die elaboriertesten elektronischen Platten gehört haben. Das war eine Phase, da sind alle feiern gegangen, eben zu so Hauskram, der in den Nullerjahren halt beliebt war, das ganze Aufkommen von diesen britischen Subgenres, ne, so Garage und sowas. Und das waren die Leute, die dann irgendwie Fortet gehört haben und darüber dann tiefer reingegangen sind. Und ich finde, man hört auf dem Album, warum er das war, warum er so ein Typ war, der halt irgendwie diese Türen so aufgemacht hat für die Leute. Und ich finde es schön zu hören, dass das halt jetzt auch immer noch klappt. Ne? Also weil der ist ja auch ewig und 3 Tage schon am Start. Und trotzdem, wenn so ein Album von ihm kommt und ich es mir anhöre, finde ich es interessant und spannend und finde es irgendwie einfach cool beim Anhören, so was er so rauskitzelt aus diesen Sounds dann noch. Es ist nicht langweilig, obwohl es eindeutig ein Fortet-Album ist. Also von daher, das wird bei mir auf jeden Fall vorne mit dabei sein, um jetzt mal wieder auf diese Jahresliste da zu schielen. Und was ich halt auch ein bisschen an mir selber bemängeln möchte im Zuge dieses Albums, das habe ich dir eben im Vorgespräch ja auch schon erzählt, ist halt diese chiffrierte Herangehensweise an Musik macht es für mich aber tatsächlich schwierig, mich dann auch in einem Album zurechtzufinden. Also ich habe das dann oft, dass ich ein Album höre und dann so aufzucke, wenn ich irgendwas blöd oder gut finde und dann auf den Songtitel schiele und dann denke, alles klar, Song so und so, da war das jetzt gerade für mich cool oder Song so und so fand ich jetzt gerade das und das doof. Und ich habe mich in diesem Album auf positive und negative Weise auch ein bisschen verloren, weil halt so dieser sprachliche Anker so ein bisschen fehlt. Und das finde ich eigentlich ganz cool, dass er das auch nochmal so challenged. Das ist ja eigentlich, ist ja völlig egal, wie das jetzt heißt, dieser Song, oder? Es geht ja nur um den Sound. Also es ist ja völlig irrelevant, was da jetzt für ein Wort steht eigentlich. Aber es ist halt trotzdem etwas, was einen so ein bisschen begleitet durch das Album. Und finde ich eigentlich ganz gut, dass es da auch mal unangenehm wird und er einem das so ein bisschen entreißt.
Ja, es ist dann so auf die Spitze getrieben und dann kann man immer darüber streiten, wäre es jetzt weniger Ja, oder würde man ihm sogar vorwerfen, dass das jetzt irgendwas Performatives an sich hat, wenn, nur weil er jetzt nicht Untitled draufschreibt, oder ich meine, er hat ja noch andere Namen schon gehabt, ne? Also er hatte ja auch dieses nur KH hatte er ja auch schon, er hatte wirklich dieses 4T da stehen, dann diesen Namen, der aus vielen Nullen und Einsen besteht und so weiter und so fort. Am Ende soll sich da jeder und jede so nennen, wie er oder sie will. Also als würde man das dann auch noch so in irgendeiner Form bewerten wollen. Ich finde es dann persönlich ziemlich lustig, wenn jemand einfach die Musik kauft und alles kaputt macht, weil man es nicht abspielen kann. Und ich muss sagen, das hat für mich auch immer sowas sehr Unheimliches tatsächlich. Also ich weiß nicht, ob du schon mal auf der Discogs-Seite warst, auch von dem Album, weil die Tracktitel sind ja genauso angeordnet und du hast dann so diese ganze Seite aus diesen merkwürdigen Zeichen und Symbolen und weißt nicht, was hier eigentlich passiert und ob dein Rechner gerade aufplatzt. Und ich hatte ich hatte bei dem Album auch so eine leichte Pokémon-Erinnerung. Ich weiß nicht, ob du die blaue oder rote Edition damals gespielt hast.
Ich hatte die blaue.
Ja, natürlich, weil Turtok drauf ist. Deswegen ist das ja auch die coolere Version, weil Shiggy in der Serie eine Sonnenbrille auf hatte. Deswegen ist Shiggy natürlich der coolste Starter. Da führt ja nichts, da führt ja kein Weg dran vorbei. Es geht ja nicht anders. Und nichtsdestotrotz gab es aber in beiden Versionen, ist ja egal, gab es ja dann dieses Glitch-Pokémon, diesen Fehler, dieses Missing No, ne? Missing Number, dieses Ding, was man dann auf dem Schulhof sich hin und her erzählt hat, wo man dann entlang surfen muss auf seinem Lapras, wo man an dem alten Mann vorbeigehen muss in der zweiten Stadt und dann da um diese Ecke so laufen muss, um dann eben dieses Event zu triggern, dass dieser Glitch gegen einen kämpft, wo dann diese Art aus so Fehlersymbolen bestehende Monolith, der aber so ein bisschen, der dann noch wie so ein hat er noch so einen kleinen Schornstein oben, sage ich mal, so auf der rechten Seite. Und den konnte man dann ja auch sogar fangen und hat dann auch, ich weiß nicht, das hatte ja auch schon sowas sehr Creepiges an sich. Und ich muss auch, wenn ich auf diese Discogs-Seite gehe, da musste ich kurz an Missing No denken, damit hier auch Pokémon einmal erwähnt ist in diesem Podcast. Soll ja auch relevant sein.
Als nächstes habe ich Alchemist dabei. Der hat ohne Vorankündigung so eine kleine, feine EP namens Liquid Form veröffentlicht. Angeblich, konnte es nicht verifizieren, aber angeblich zur Feier der Meisterschaft der New York Knicks. Die sind ja wirklich seit 1973 zum ersten Mal Meister geworden. Das sei jetzt hier auch nochmal erwähnt, wie strange und cool das eigentlich ist. Ja, und da haben wir jetzt die EP bekommen. 4 Tracks ist die lang, grimmiger Boom-Bap mit, ich sag mal, Alchemist-typischen repetitiven Loops. Das muss man dann vielleicht auch mögen. Ich find's cool. Ich find, Boom-Bap muss auch jetzt kein Genre sein, was irgendwie so ausstaffiert wird. Dann funktioniert's, glaube ich, auch nicht mehr. Und wir haben auf jedem Song eigentlich ein hochkarätiges Feature. 2 Chainz ist dabei, Conway the Machine, Boldy James und der Song auf der Playlist, da ist Cool G Rap dabei, Gutter Pain heißt der. Alchemist, der ist ja auf wirklich vielen guten Releases in den letzten Jahren involviert, also eigentlich schon immer, aber in den letzten Jahren läuft es mir besonders viel über den Weg, ne? Die Larry June Alben, die Alfredo Sachen mit Freddie Gibbs, dann mit Boldy James eigentlich jedes Jahr gefühlt 10 Alben. Letztes Jahr ein tolles Album mit Armand Hammer. Die EP jetzt, Transparenz Tweet, die kommt da glaube ich nicht dran. Aber es ist trotzdem eine schöne kleine Ergänzung von seiner Diskografie. Im Internet von den ganzen Musiknerds wird sie sehr gemischt besprochen. Das sei hier auch nicht unerwähnt. Sie liegt auch daran, dass das Albumcover, also das EP-Cover, KI generiert ist. Wird jetzt hier den Rahmen sprengen, das zu diskutieren. Aber ich möchte es euch zumindest mal als Info nicht unerwähnt lassen. Und dann noch aus dem Bereich House habe ich noch von Luke Alessi die EP Sex Machine dabei. Natürlich sind auch Sex Machine Snippets in den Songs verwurstelt. Es ist trotzdem gut. Er hat das vor kurzem auf dem Label Coffee Cola veröffentlicht, das er selber gegründet hat. Da gab es zuerst die EP Yes Empress und jetzt eben direkt dann zweiter Release Sex Machine. Luke Alessi kommt aus Melbourne und ich sag mal so wie ich mir so eine Beachbar an so einem Strand in Melbourne vorstelle, so klingt diese EP, also sehr bounciger Bass. sehr bounciger House mit einer großen Portion Bass, bisschen so Oldschool-Vibes bei der Einbindung von den Vocal Samples dabei und auf jeden Fall auch wieder etwas aus der Sparte Sommer. Und auf der Playlist ist der Song What is Cool.
Ich würde noch mal ein bisschen in die Vergangenheit tigern, um einen jungen Mann namens Khan mitzubringen, geschrieben wie der gute Oliver, hat aber ansonsten wenig mit ihm zu tun. Der hat auch Ende der Nullerjahre, Anfang der Zehnerjahre sehr schönen, wenn auch, naja, unspektakulären, das geht wohl ganz gut zusammen, so britischen Dubstep eben gemacht. Und in den letzten Monaten oder auch ein, zwei Jahren auch erwähne ich ja immer mal wieder, dass ich mich darüber freue, wenn es Leute gibt, die diesen Sound zurückholen, ohne aber in diesen Jahren stehen geblieben zu sein. Wir hatten ja auch letzten Monat zum Beispiel Beatrice M. Dabei, eine Person, die ja auch erst seit einigen Jahren hier dann mit am Start ist. Khan ist schon länger dabei, hat sich in der Zwischenzeit auch anderen Genres oder anderen Spielarten elektronischer Musik zugewandt, aber jetzt ein Album herausgebracht, und das ist einfach selten auch bei dem Genre, was sich eben genau diesem widmet, auch teilweise in so diesen alten Dungeon-Sound reingeht, also schön düster ist, ein bisschen an der Geschwindigkeit spart, wenn man so will. Ansonsten dreht sich ja sowieso alles immer um diese berühmten 140 BPM. Und das ist echt ein tolles Album geworden. Und Jallo habe ich mal als Track dabei. Und dann wirklich nochmal was ganz anderes. World Peace DMT, das ist eine Band, bei der ich überhaupt nicht weiß, was die überhaupt von mir wollen. Da gibt's jetzt so eine Art neues Mixtape-Album, wie auch immer. Die Songs sind so 2-2,5 Minuten lang und hören dann irgendwie auf. Ich habe jetzt hier den Song Bigger Than Jesus dabei. Ich weiß nicht, ob das für die Band selbst spricht oder nur für ihr Selbstbewusstsein, wie auch immer. Das ist so sehr leicht ange 60s Anti-Pop, Indie-Pop, Beat-Folk, whatever, aber mit so viel Augenzwinkern, dass mir komplett schwummrig wird. Vielleicht so ein bisschen diese Humorecke, in ganz großen Anführungszeichen, in die man vielleicht auch am Anfang Bands wie Bar Italia gesteckt hat, bevor die dann gemerkt haben, nee, es geht vielleicht auch mal ohne. Da sind World Peace DMT noch lange nicht. Wo sie aber sind, ist ziemlich gute Musik, wenngleich viel davon eher so skizzenhaft anmutet. Was auch immer dieses neue Mixtape vorhat, jetzt gerade ganz aktuell zu diesem Termin der Aufnahme gefällt mir das sehr gut. Ob das so bleibt, welche Halbwertszeit das hat, I don't know, aber das soll jetzt gerade ein bisschen egal sein. Ich finde die gerade wahnsinnig spannend und deshalb sollen die hier auch mal auftauchen.
Jetzt kommt ein kleines Stück amerikanischer Sommer, aufgenommen auf der griechischen Insel Hydra, das Album Roses von der Band Widow's Peak. Ich hätte dieses Album, glaube ich, egal in welchem Monat, mit in diese Folge gebracht, aber jetzt im Sommer passt es dann sogar noch ein bisschen besser, finde ich, weil ich habe irgendwie im Sommer immer diesen gewissen Americana-Itch, sag ich mal, den Widow's Peak dankenswerterweise perfekt scratchen. Das ist jetzt das 7. Studioalbum der Band, die mittlerweile nur noch ein Duo ist, das aus den Eheleuten Molly Hamilton und Robert Earl Thomas besteht, wo ich mich auch immer frage, mal so Side-Info, ob das cool ist, als Paar oder auch als Ehepaar zusammen eine Band zu haben.
Darüber wollte ich wirklich mal eine eigene Folge machen, weil es ja auch Bands gibt oder Duos gibt, wenn die dann auseinandergehen, dass dann auch das Projekt auseinandergeht oder wie das dann ist, wenn die dann auch wirklich weitermachen. Also ich finde, das ist ein sehr, sehr faszinierendes Thema. Sorry.
Voll. Also ich musste auch immer an Fleetwood Mac denken.
Ja, das ist ja noch extremer. Die hassen sich ja dann einfach live auf der Bühne durch ihre Songtexte und umarmen sich danach wieder.
Genau, aber ich finde das mega stark. Also mach das mal, dass du so auch Songs hast, die sich darum drehen und du spielst das dann quasi dir so frontal gegenüber, so gegenseitig ins Gesicht. Und ich weiß, ich finde das irgendwie super faszinierend. Und deswegen, ich bin hin und her gerissen, ob ich das jetzt irgendwie erstrebenswert finde oder eher nicht. Aber wir wollen uns jetzt nicht hier verrennen. Die beiden machen das auf jeden Fall gerne anscheinend. Und ich hoffe, ich habe jetzt keinen direkt mit dem Schlagwort Americana verschreckt, denn eigentlich ist die große Schublade erstmal Dream Pop und die Stimme von Molly Hamilton ist auch so nah an der von Hope Sandoval, dass ich mal sagen würde, wenn man eine Ersatzdroge zu Mazzy Star braucht, dann hier klingeln alle Glocken, dann kann man hier jetzt in Widow's Peak reinstarten. Aber die Untertöne sind eben anders als bei Mazzy Star hier viel stärker aus dem Out Country. Und das ist so ein Genre, das für mich einfach, je älter ich werde, immer mehr growt. Also es gibt ja viele Dinge, die jetzt an der amerikanischen, ich sag mal in Klammern Pop, Klammer zu, Kultur weniger attraktiv und interessant sind als vielleicht noch vor 20 Jahren, wo irgendwie alles, was aus den USA kam, spannend war per se, weil es aus den USA kam. Das hat sich für mich logischerweise stark abgekühlt, aber so Alt Country und Amerikaner, das ist so das letzte Fenster in so das amerikanische Day-to-Day-Life, was mich noch irgendwie ein bisschen juckt. Also dieses Gefühl bei dieser Musik, und das bedient dieses Album eben auch wunderbar, so durch den mittleren Westen auf so einer einsamen Landstraße bei sengender Hitze zu fahren und dann den Arm so ein bisschen aus dem Fenster zu lehnen und in dem Fall dann irgendwie auch noch den Partner oder die Partnerin auf dem Beifahrersitz sitzen zu haben, weil dieses Album, das gibt der Titel natürlich auch schon ein bisschen her, das dreht sich vor allen Dingen um Liebe, um Zusammenleben, über kleine Momente im menschlichen Zusammenleben, um Beziehung. Das ist so das Einzige, was mich eigentlich noch so ein bisschen kitzelt, wo ich irgendwie denke, da verspüre ich dann doch nochmal so dieses Fernweh Richtung Amerika. Das ist eigentlich das Einzige, wo es so geblieben ist. Ein Rezensent hat geschrieben, die Songs versuchen gar nicht, dich zu überzeugen. Und ich finde, das bringt es wirklich auf den Punkt, weil dieses Album macht überhaupt nicht auf dicke Hose. Die Songs gehen irgendwie recht nahtlos ineinander über. Es ist alles eben dieser Dream-Pop-Unterbau, der dann eben von so einem Country-esken, auch ja so Neil Young-mäßigen Gitarrenspiel irgendwie begleitet, unterbaut wird, manchmal auch ein bisschen disruptiv, weil da auch irgendwie Töne gespielt werden, die man vielleicht gar nicht so erwartet. Aber man ist als Hörer eigentlich völlig egal, habe ich das Gefühl, weil diese Songs, ich glaube, wenn man da jetzt kein Ohr für hat, wenn man das nicht so gerne mag, diese Art der Musik, dann kann das schnell langweilig sein, weil die einfach auch gar nichts beweisen wollen. Ich habe das Gefühl, die Songs sind wirklich geschrieben für die Person, für die der Text gedacht ist. Und es geht nicht so sehr darum, ob andere das jetzt gut finden oder schlecht finden, weil das ist gar nicht der Punkt von diesen Songs. Es geht darum, dass das, was man für diese Person empfindet oder auch retrospektiv, wie man über vergangene Beziehungen oder Phasen oder wie auch immer denkt, dass das für einen selber rausgelassen werden kann und vielleicht von dieser einen Person, die da benannt wird, auch wieder aufgenommen wird. Alle anderen sind egal. Und das ist natürlich auch ein bisschen dann ein Gamble. Das kann natürlich dann auch einfach entweder sehr intim wirken oder eben auch sehr langweilig, weil man einfach nicht sehr stark angesprochen wird von der Musik, die es trägt. Es gibt trotzdem so ein paar Hits, also If You Change ist, glaube ich, so der Song, der als der große Hit der Platte gehandelt wird. Ich finde den auch toll, aber ich finde beispielsweise so ein Song wie No Driver, der ist auch auf der Playlist, den finde ich richtig, richtig großartig, weil der eben ganz absichtlich an Stellen geht in der Tonleiter, die eigentlich gar nicht vorgesehen sind im normalen Songaufbau, den man sonst so vorgesetzt bekommt. Da geht's dann schon so ein bisschen in Bereiche, wo man Töne hört, die, mit denen man, wenn man es nett formulieren möchte, nicht rechnet. Und das ist so offensichtlich komisch gespielt, das kann nicht unabsichtlich sein. Und das finde ich dann schon wieder total cool, dass man wirklich es so weit auf die Spitze treibt, dieses mir doch egal, was ihr davon jetzt haltet, ich spiele das jetzt so, weil ich möchte es genauso spielen. Das finde ich einfach cool. Ich möchte den Mut jetzt auch nicht zu hoch hängen, trotzdem ist das natürlich ein Album, was jetzt hier nicht irgendwie in experimentellen Bereich oder so abdriftet, ne? Aber Trotzdem trauen sie sich ein bisschen was und wir dürfen da so ein bisschen über den Zaun linsen und ein bisschen also mit dem Ohr an der Wand sein, aber so richtig in den Raum kommen wir nicht rein und genau das macht's irgendwie für mich auch aus. Diese Mischung aus so verträumt für sich sein und auch mit ganz leisen Tönen mal irgendwie über die Liebe singen. Also ich glaube, wenn man Mazzy Star, auch wirklich Fleetwood Mac, jetzt nicht nur aus paar Problemgründen, sondern auch aus musikalischen Gründen, auch Tennis, wenn man mit solchen Bands was anfangen kann, dann darf man bei Widow's Peak auch mal reinhören, finde ich. Wie hat es dir denn gefallen?
Ich komme bei diesem Album über viele Ecken, die du auch schon beschrieben hast, nämlich die inhaltlichen. Ich wollte wissen, warum heißt dieses Album Roses? Wie ernst ist das gemeint? Wie sehr geht man da in eine Richtung, die vielleicht aber auch ja Erwartungen brechen soll? Wo soll man überrascht werden? Wo kommt da vielleicht auch ein Augenzwinkern durch? Oder wie sehr gibt man sich dem Ganzen dann hin? Und bin da dann ganz gerne auf die Suche gegangen. Musikalisch ist das leider nichts für mich. Muss ich dann schon sagen, weil ich dann auch mit diesem in ein, ja, so dieses leicht schlurfig country-eske, was dann ab und zu so durchschimmert, jetzt auch gar nicht durch das ganze Album, da bin ich dann so ein bisschen raus, auch wenn ich dann gerne bei den Songtexten bleibe. Es gibt dann aber auch Momente, wo ich mir denke, so, okay, zu welchem Moment passt das jetzt gerade? Also der Song selber, nicht wo ich ihn höre, sondern der Song selber. Und dann gibt's schon auch manchmal so diese schummrigen Bar-Momente so um 1 Uhr nachts, aber dann schaue ich so durch den Raum und okay, dann steht da doch ein Barkeeper mit einem Cowboy-Hut und dann kletter ich doch doch durchs Badezimmerfenster raus. Nein, so extrem und so schlimm ist es selbstverständlich nicht, aber es ist einfach nicht so ganz die Art von Musik, bei der ich dann so hängen bleibe oder wo dann das Inhaltliche, was ja wirklich sehr interessant ist, dann ausreicht, weil es mich musikalisch nicht so wirklich durch das Album trägt und das für mich dann irgendwann so sich so ein bisschen verläuft, muss ich leider sagen.
Ja, es ist lustig, dass du das mit dem Cowboy-Hut auch sagst, weil ich glaube, für mich ist dieser Alt Country so entkoppelt von diesem klassischen Country, dass ich diese Bilder gar nicht so bekomme. Also für mich ist das wirklich eher so diese tätowierten alten Punker, die dann auf ihre alten Tage dann doch noch sich versöhnen mit der Musik ihrer Kindheit. Das gibt's nämlich wirklich super, super viel gerade bei amerikanischen KünstlerInnen, ne? Genau. Ich glaube, das ist vielleicht auch so, dass der Grund, warum ich da jetzt auch so hinliene, weil ich
du versöhnst dich auch gerade.
Ja, also Country hat in meinem Leben tatsächlich keine Rolle gespielt, bin ich auch eigentlich dankbar für, aber ich habe natürlich unglaublich viel Punk früher gehört und das höre ich jetzt dann sozusagen, also die Kindheit meiner Punk-Idole aus den Nullerjahren, die höre ich jetzt halt so in den 20er Jahren über diese Releases. Jetzt nicht, ich meine jetzt nicht Widow's Peak, aber so Sachen wie zum Beispiel Dallas Green, also der Sänger von Alexis on Fire, eine Post-Hardcore-Band, also auch wirklich keine sanfte Band eigentlich, der jetzt auch seit einigen Jahren so Alt-Country-Sachen rausbringt, weil das die Musik war, mit der er groß geworden ist. Und da gibt's ganz, ganz viele Beispiele. Und ich glaube, das ist auch das Einfallstor, über das ich komme. Und das macht's mir, glaube ich, macht's mir möglich, nicht diese Cowboy-Assoziation zu haben, weil meine erste Assoziation eben wirklich immer erstmal diese amerikanischen Punks sind, die jetzt halt eben nicht mehr 20, sondern halt 40, 50 oder so sind. Und ja, also ich bin nicht überrascht. Ich glaube, das ist die umgekehrte Molly Nielsen-Situation, ne? Dass ich immer so ein bisschen so Alt-Country-Sachen mitbringe und du dann dir denkst, oh je. Aber ich finde es trotzdem schön, dass man auch in diesen Alben, wo man irgendwie jetzt nicht vom Genre super dabei ist, trotzdem halt so kleine Sachen findet, die interessant sind. Das geht mir bei Molly Nielsen ja umgekehrt auch immer so und ja, bin gespannt, ob es da noch mal irgendwann ein Alt-Country-Album gibt, wo ich dich doch noch kitzeln kann.
Mit Country hat das jetzt hier, glaube ich, nicht so viel zu tun. Ich muss mal gerade überlegen, wo ich hier überhaupt anfangen soll. 2006 habe ich einen Song gehört, den haben sehr viele Menschen gehört, aber 2006 war ich noch nicht so verbunden mit der Welt, das sowieso nicht, aber auch nicht durch diverse Leitungen oder Nichtleitungen, die mich so ins Internet tragen sollten. Also zumindest nicht in dem Maße, wie ich es heute bin oder auch kurz danach gewesen bin, was heißen soll, dass ich da noch mehr als heute Musik sehr für mich gehört und wahrgenommen habe. Deswegen hatte ich gar nicht so den großen Eindruck davon, wie groß The Warning von Hot Chip im Jahr 2006 gewesen ist und auch welche Rolle dabei der Song And I Was a Boy from School hatte. Denn als ich diesen Song wirklich das erste Mal gehört habe, und es gibt manchmal Musik, bei denen weiß man dann auch Jahre danach, wie sich das angefühlt hat, das zum ersten Mal gehört zu haben, da ist eine Menge passiert. Und schon beim ersten Hören von eben Zeilen wie We tried, but we didn't have long oder We tried, but we won't be long, habe ich gedacht, okay, hier gibt es einen Song, der zumindest anteilig von mir handelt und ich wirklich dieser Boy from School gewesen bin, der ich da ja auch zum Teil ja auch noch war, und habe mich so abgeholt gefühlt von einer Musik, die gleichzeitig etwas sehr Treibendes und Mitreißendes hatte, aber auf einer sehr sanften Art, die gleichzeitig eben durch ihren Gesang, aber auch durch die Art, wie dieser Beat funktioniert hat und das, was im Hintergrund mitlief, eine unglaubliche Melancholie verströmt hat. Und hier sind Dinge zusammengekommen, die mich auch damals schon sehr begeistert haben. Und Say Goodbye to Nothing, Everything Costs, also da, was auch immer dieser Satz bedeutet, das habe ich damals schon nicht so hundertprozentig verstanden, aber irgendwie hat das zu mir gesprochen und I Got Lost ohnehin. Und bevor ich jetzt den Rest hier noch zitiere, würde ich auch noch über was anderes sprechen, bevor das hier auch zu lang wird. Denn es soll jetzt eigentlich darum gehen, dass die Alben 2, 3 und 4 von Hot Chip jetzt gerade neu aufgelegt wurden und ich das als Anlass nehmen wollte, über den Geburtstag von The Warning hauptsächlich zu sprechen. Wir können auch die anderen beiden kurz anerwähnen. Aber Made in the Dark ist ein ganz großartiges Album. One Life Stand ist in Ordnung, aber The Warning, eben das zweite Album von Hot Chip, bedeutet mir eine ganze Menge, nicht nur Boy from School. Wenn man sich jetzt noch einmal in das Jahr 2006 zurückversetzt, wenn man jetzt aus unserer Bubble so ein bisschen heraus spricht oder kommentiert, dann war man in einer von Gitarrenbands dominierten Indie-Landschaft. Ob das jetzt eben die Blockpartys, Maximum Park, Franz Ferdinands dieser Welt waren. Gleichzeitig haben wir so einen ganz leichten Shift wahrgenommen, auch durch Blätter oder Blogs oder Online-Magazine, die sich eben mit Indie-Musik beschäftigt haben, wo dann so langsam dieses klassische Bandgefüge zwar auch noch eine Relevanz hatte, aber man auch elektronischer geworden ist von seinem Interesse. Und da spielte dann eben Musik eine Rolle, die so ein gewisses Crossover-Potenzial mitgebracht hat. Hot Chip sind mit einem zweiten Album ums Eck gekommen, das sich weder für diese Indie-Nasen an sich oder diese Musik interessiert hat, aber auch ja so von der Seite kommt, eben mit Themen wie House und Funk und Synthpop. Und genau in diesen Umbruch ist dann eben Musik reingekommen, auch kurz bevor dann so diese Blockhouse- oder French-House-Geschichte dazugekommen ist, wo so eine Rock-Ästhetik sich mit elektronischer Musik verband. Und selbst da war Hot Chip ein ziemlicher Außenseiter, auch die Außenseiter, die sie nicht nur in ihrer Musik besingen, sondern eben auch da, weil auch die tanzbare oder elektronische Popmusik etwas sehr Gefühlvolles und überhaupt nicht Dickhosiges hatte. Also überhaupt nicht. Und sie klangen weder wie eine klassische Indie-Band noch wie ein Dance-Projekt. Mit The Warning sind sie auch in eine Zeit geraten, in der aber so dieser Indie-Dance-Punk ein bisschen zurückkam aus den USA, auch durch James Murphy oder LCD Sound System. Deswegen ist das zweite Album auch ein Misch-Release zwischen EMI und DFA gewesen. Und ihr erstes Album war ja noch ein sehr so White-Boy-Funk, wenn man so möchte. Und das hat sich dann so ein bisschen entwickelt, weil sie eben die hausigen oder elektronischen Elemente noch weiter einbauen wollten. Boy from School ist ja auch so als Folk-Song entstanden und hatte auch schon erste Demos, bevor diese neue Richtung sie so gecatcht hat. Und alles, was man dann später hört in dem fertigen Song, ist dann so währenddessen einfach so ein bisschen entstanden. Und jetzt haben wir hier halt eben diesen ja, tanzbaren, so ein bisschen leicht in Neonlicht getunkten Elektropop, aber mit Funk- und House-Einflüssen. Und der hat dann auch viele Jahresbestenlisten dominiert angeführt, was mich sehr gefreut hat. Und ich muss einfach sagen, dass ich so abgeholt wurde von dieser Platte, wie durch nichts anderes in diesem Jahr. Hot Chip, das wissen sicherlich viele, vorrangig Joe Godard und Alexis Taylor, die eben schon zur Schulzeit Musik gemacht haben, viel mit Keyboards und Kassetten gearbeitet haben und eben nach ihrem ersten Album Coming On Strong dann eben an The Warning gearbeitet haben, das Ganze auf Bandgröße anwuchs und eine Musik entstehen lassen haben, die, und das finde ich eben gut, diese verschiedenen Einflüsse, die sie haben, das war dann eben sowas wie House, das war DFA Records, das waren auch so Sachen wie Kraftwerk oder Can oder Neu, Arthur Russell, aber eben dann auch gleichzeitig die Beatles, aber auch Soul und UK Garage und Grime und Musik dann zu veröffentlichen, die nicht sagt, hallo, guck mal, wie cool wir sind, weil wir das alles hören, sondern einfach die Songs zu machen, die sie machen wollten und dann diese Einflüsse da eben einwirken zu lassen. Ich finde, das ist ein ganz großer Unterschied und das ist Musik, die wirklich es nicht darauf angelegt hat, in irgendeiner Form cool sein zu wollen, weil hier vielleicht auch Leute am Werk waren, die wissen, was es heißt, nicht cool zu sein. Und das hat einfach sehr, sehr bei mir angedockt. Also es gab so keine Ehrfurcht auch vor Genres. Also wenn dann eben Popballaden was Kitschiges an sich hatten, dann haben sie eben auch kitschige Songs veröffentlicht. Und gleichzeitig durften sie auch einfach versuchen zu sagen, hey, ich habe jetzt Bock zu tanzen, lass uns das mal machen. Und ja, da war eben wirklich niemand too cool for school, was man eben dann auch aus der Vorzeit der Band gelernt hat. Es war eben keine reine Dance-Platte, genauso wie es keine reine Pop-Platte gewesen ist. Es war am Ende einfach Musik, die sich zugleich im Club, aber auch im Indie-Club bereit gemacht hat, aber eben auch im Kopfhörer und auch in sich drin sehr gut funktioniert hat, weil das auch was sehr Introspektives hatte, was man dann vielleicht auch auf den zweiten Blick oder zweiten Ton so mitbekommt. Und das war jetzt schon eine sehr lange Einleitung. Ich hole dich jetzt einfach mal schnell dazu, weil ich überhaupt keine Ahnung habe, ob wir jemals über Hot Chip gesprochen haben.
Nee, ich glaube nicht. Hot Chip war für mich auch tatsächlich dann eine weniger wichtige Band als für dich, weil ich Hot Chip erst in der One-Life-Stand-Phase überhaupt kennengelernt habe und das auch nur durch Zufall, weil die in Hannover auf dem Budbehook aufgetreten sind. Ich habe von dem Budbehook ja, glaube ich, schon ein paar Mal erwähnt. Das war irgendwie, ja, das war irgendwie wirklich, glaube ich, auch so ein Einfallstor, um da für einen schmalen Taler damals so die Indie-Bands zu sehen, die damals irgendwie gerade aktuell waren. Ich habe übrigens mal nachgeschaut, was ich da bezahlt habe. Da hat das Festivalticket für 2 Tage 24 Euro gekostet. Boah, irre eigentlich.
Und dann
ja,
mit Hot Chip.
Wahnsinn.
Ja.
Also Hot Chip, genau. Hot Chip Headliner zusammen mit No Twist und dann war da noch Go Team, Wedding Present. Ja, also Egotronic, die Sterne. Es war irre eigentlich. Aber
geil,
gut,
okay.
Das war der Beginn von Hot Chip und mir und ich habe das Album damals gerne gehört. Und ich kann mich erinnern, dass ich mich aber gefragt habe, weil das zu einer Phase war, in der ich Musik noch viel stärker irgendwie kategorisiert habe und auch mit der dazugehörigen Szene viel stärker kategorisiert habe, dass ich mich gefragt habe, wieso ist das eigentlich so, dass in Indie Gitarrenbereich, sag ich mal. Also diese Leute, die eben diese klassischen Indie-Rock-Bands hören, Elektro auch so groß ist. Wo ist dieser Anknüpfungspunkt, wenn sich Rock damals in der Szene so stark oft von so elektronischen Dingen eigentlich abgegrenzt hat? Also diese schrecklichen Gespräche von wegen handgemachte Musik, ne, in Anführungszeichen, versus diese elektronische Musik. Das habe ich damals irgendwie gar nicht verstanden, warum das funktioniert. Aber es hat funktioniert, dass auch diese ganzen Leute, die sich immer so abgrenzen wollten, weil sie diese vermeintlich handgemachte Musik machen würden, dann eben über so Bands wie Hot Chip dann gemerkt haben, hey, da ist noch so viel da und diese Abgrenzung ist halt einfach nur Käse. Und das hat dann irgendwie da so eine Tür aufgemacht, die in anderen Subgenres von Rock damals nach meinem Empfinden in diesen Gruppen nicht funktioniert hat. Also so Punk oder so hat sich da, finde ich, noch viel, viel renitenter gezeigt. Was ich aber auch sagen muss, ist, dass ich bei Hot Chip diese Nacharbeitung nach hinten nicht hinbekommen habe. Also ich habe die Alben dann danach auch gehört, aber das hat mich nie so emotional berührt. Also für mich ist One Life Stand ist für mich das Hot Chip Album in meiner Biografie.
Crazy, ja.
Weil das ja witzig, ne, weil das halt auch irgendwie so biografisch aufgeladen ist. Einmal natürlich der Titeltrack, aber ja, vor allen Dingen, der ist super, aber für mich noch viel wichtiger war I Feel Better. Der berührt
das Video
mich auch
bitte.
Immer noch.
Das Video dazu unbedingt ansehen, das ist eines der besten Musikvideos aller Zeiten, ja.
Genau, also das ist Musik. Ich hab's jetzt natürlich vor der Folge auch nochmal gehört. Ich muss sagen, ich weiß nicht, wie gut es für mich gealtert ist vom Sound her, aber I Feel Better und One Life Stand, die zwei Songs, berühren mich trotzdem immer noch. Die bringen mich halt sofort wieder in diese Zeit zurück. Und insofern, um jetzt mal auf den Punkt zu kommen, sind das keine Reissues, wo ich jetzt irgendwie mich nach verzehrt hätte oder so. Aber es war trotzdem ein schöner Anlass, um nochmal in diese Phase der Musik, also auch der Indie-Musik in meinem Fall, dann auch nochmal abzutauchen, weil da einfach so viel drin war, wie du ja eben auch schon erklärt hast.
Ja, bei The Warning habe ich unbedingt drauf gewartet, weil das seit 20 Jahren nicht mehr erhältlich ist. Also es ist einfach so. Und das hat auch viel damit zu tun, dass es dieses Label-Wirrwarr gab. Also dass halt EMI und dann glaube ich so ein bisschen Domino über UK, aber eben DFA, dass das alles so miteinander verwurstelt gewesen ist. Und also Made in the Dark steht hier, deswegen ist das für mich alles so fein. Das ist auch wirklich, das soll hier nicht unterschlagen sein, das ist wirklich ein überragendes Album. Also so merkwürdige Tracks wie Shake a Fist, die sollten eigentlich auch nicht funktionieren. Natürlich gibt es auch diese klassischen Hits wie Ready for the Floor, die aber auch wirklich funktionieren und wo es auch von Hot Chips so eine soulig-balladige, ja, Alternativversion gibt, die ich auch nur jedem ans Herz legen kann. Nein, da ist wirklich sehr, 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 sehr viel dabei. Das habe ich auch absurd oft gehört. One Life Stand muss ich jetzt tatsächlich einfach auch nochmal wieder hören. Das ist auch echt lange her. Ich erinnere mich einfach auch noch gut daran, dass ich es gut, okay fand, aber dieser Impact einfach nicht mehr da war. Und seitdem ist es bei jedem Hot Chip Album so, dass es so ein, zwei Tracks gibt, die ich mag, aber kein Album hat wirklich jemals wieder die Hand aufs Herz gelegt, wenn man so möchte. Das fing dann wirklich schon auch bei In Our Heads an. Natürlich ist Night and Day ein ganz netter Song, aber nee. Da kam nicht mehr so viel zusammen, auch wenn ich froh bin, dass es sie immer noch gibt. Und aber auch rückblickend auf The Warning hat das auch, ja, es gibt da glaube ich so ein paar Songs, die nimmt man so als selbstverständlich hin. Weißt du, was ich meine? Also man würde jetzt nicht mehr darüber reden, was für ein toller Song Over and Over ist, weil man den halt so oft in irgendeinem Kontext mal gehört hat oder der so oft in einem Club lief oder sowas. Aber wenn man sich mal wirklich hinsetzt und überlegt, wie dieser Song zusammengesteckt wurde und wie hier wirklich buchstäblich, also Repetition wird ja in dem Song ja auch als Feature nicht nur genutzt, sondern ja auch angekündigt. Das ist völlig zu Recht ein Hit. Und man nimmt dann manche Songs einfach so als selbstverständlich hin, aber da sind so viele grandiose Tracks drauf und auch sowas wie No Fit State, da darf man durchaus nochmal drüber sprechen, wie dieser Aufbau und dieser Spannungsbogen da funktioniert. Und dass diese Platte auch heute noch so gut funktioniert, hat sicherlich auch was mit draufgestülpter Nostalgie zu tun, die einfach durch diese 20 Jahre dazugekommen ist, aber eben auch dadurch, dass sie das damals schon fast hatte und dieses sehr melancholische Außenseitertum bei mir halt sehr, sehr angedockt hat und ich mich da sehr wiedergefunden habe und auch dieses, dass diese Musik auch einfach so für sich stehen konnte und als Ballade funktionieren durfte, als Popsong funktionieren durfte, als Funksong funktionieren durfte, aber auch mal ein bisschen hausiger sein durfte und einfach, ich weiß nicht, es klingt sehr kitschig, aber die Songs waren so sie selbst, ne? Das war jetzt nicht so gepostetes, behauptetes, was ja auch gut sein kann oder irgendwas künstliches, artifizielles, was alles gut sein kann, sondern auf mich wirkte das einfach wie so was sehr Selbstverständliches. Und ich habe auf dieses ganze Indie-Kids wollen jetzt auch mal Beats haben oder so, ich habe da ja auch so von der Seite aus drauf geschaut, weil ich war da ja gar kein Teil von so wirklich. Ich fand das dann so interessant. Ich kam dann eher so aus dieser der Haushörer oder sowas hört jetzt da auch noch ein bisschen Pop dazu oder sowas zu dem Zeitpunkt. Aber ja, könnte ich auch wirklich noch lange drüber reden. Da würde mich jetzt auch interessieren, wie das bei euch da draußen ist, liebe HörerInnen. Ob The Warning irgendeine Bedeutung für euch hat oder auch ein anderes Hotchip-Album oder auch ein anderer Hotchip-Song. Da lasst es uns gerne wissen. Attracts zum Podcast könnt ihr das in die Kommentare donnern oder in den Kommentarbereich des Podcasts, je nachdem, wo ihr ihn hört. Das würde mich wirklich sehr interessieren. info@attracts17podcast.de könnt ihr uns natürlich auch anschreiben. Was ist denn dein Lieblingssong von Hotchip insgesamt? Ist das dann einer von One Life Stand?
Ja, es ist definitiv I Feel Better. Mhm. Definitiv. Mit riesem Abstand. Also ich wie gesagt, ich habe die Alben gehört damals und insofern gibt es da natürlich auch Material, was ich da jetzt konsultieren könnte. Aber einfach durch diese emotionale Berührtheit, du hast ja recht, wenn du sagst, da ist wahrscheinlich dann auch ein bisschen Nostalgie drüber gestülpt, ne, wenn du an The Warning denkst. Und so ist es bei mir mit One Life Stand natürlich auch, aber das ist ja auch in Ordnung. Also das Musik ist ja auch immer so ein Resonanzraum, ne? Also ich meine, natürlich soll sie für sich stehend gut sein, aber natürlich ist sie auch biografisch dann irgendwie verwoben mit uns und das kriege ich aus dem Song nicht raus. Also das ist für mich auf jeden Fall der Hotchip-Song.
Track 17, Playlist zum Podcast. Wir sind fast durch mit der heutigen Folge. Natürlich habe ich Boy from School von Hotchip mit auf die Playlist geschmissen. 4 Songs haben wir noch. Ich würde mal kurz mit meinem letzten anfangen. Und zwar ist das vom neuen Album von Cozy Müller, spreche ich sie mal aus. Das ist so eine schöne, tanzbare Cold Wave, Minimal Wave, Industrial-artige Vermengung von Großartigkeiten und die Berlinerin hat da wirklich ein schönes, interessantes, faszinierendes und auch süchtig machendes neues Album rausgebracht. Embodiment of Denial heißt das und ich habe mich hier für den für mich schönsten Song Neue Ungemütlichkeit entschieden. Auch, aber nicht nur, weil ich den Titel so sehr mag. Was hast du da noch zum Abschluss dabei?
Ja, ich habe noch die neue EP von Scarlett O'Malley dabei. Welcome to My Channel heißt die, ist jetzt erstmals auf Rhythm Section erschienen. Das ist das Label mit diesen ikonischen Atlas-Alben-Covern. Ja. Mhm. Ne? Hatte ich auch schon mal Boulderhead zum Beispiel mit am Start. Und O'Malley hat eigentlich mit Club Cowgirl ihr eigenes Label. Die ist auch Resident in The Cause in London. Die liegt auf BBC Radio 1 auf BBC Radio 6. Also eigentlich sehr virulent in der britischen Szene. Und die EP jetzt ist so eine Verneigung vor Oldschool-House mit so ganz treibenden Basslines und verspielten Melodien. Und auf der Playlist ist der Song Listo, Listo, Listo. Dann habe ich mich gefreut, dass es ein neues Album gibt von der Band Office Dog. Die hatte ich vor 2 Jahren mal mit ihrer EP Doggerland in der Folge. Und jetzt ist ihr neues Album Prime Corner auf Flying Nun erschienen. Das Album ist größtenteils entstanden, als der Sänger, Kane Strang heißt er, in Auckland ein Haus gesittet hat. Ich stelle mir das sehr langweilig vor. Also kein Wunder, dass man dann Musik macht. Zum Glück ist sie sehr gut geworden. Die Demos wurden dann innerhalb von einer Woche auch vertont. Und im Groben ist es eigentlich der gleiche Sound, den Office Dog schon auf dem ersten Album Spiel und eben dann auch auf der EP Doggerland so ein bisschen ausgearbeitet haben. Aber es ist jetzt hier und da noch so ein bisschen nachgeschärft und für ihre Verhältnisse an manchen Stellen dann auch schon richtig, richtig rumpelig. Aber es bewegt sich immer noch so in dem Bereich Slacker, Slowcore, würde ich mal sagen. Da fehlt mir naturgemäß manchmal so ein bisschen der Punch, aber für so die ruhigen Momente habe ich es in den letzten Wochen dann trotzdem sehr gerne gehört und auf der Playlist ist da der Opener Front Row Seat. Und last but not least gibt es noch ein neues Album von der Band The Foreign Resort aus Dänemark, Endurance heißt es. Das erste Album seit 6 Jahren, also 2019 kam da das letzte Studioalbum zumindest, Outnumbered hieß es damals. Post-Punk, jetzt hier zum Abschluss mit so einem mehr oder weniger großen Darkwave-Anleihen, also große Portion The Cure. Ich finde irgendwie immer noch, das bräuchten sie eigentlich gar nicht. Also wenn man das Album anmacht, es könnte auch wirklich ein Cure-Album sein. Da könnten sie meiner Meinung nach auch teilweise ein bisschen mehr Abstand wahren. Aber nichtsdestotrotz, das ist ein gutes Album. Und das ist auch irgendwie für mich ein schönes Album gewesen, weil Post-Punk jetzt eigentlich nicht unbedingt ein optimistisches Genre ist, aber auf dem Album geht es eigentlich in diesen politisch hoffnungslosen Zeiten dann doch viel um Hoffnung. Also dieses so, wir zusammen schaffen das vielleicht irgendwie, also diese kleine Möglichkeit, dass bessere Zeiten kommen könnten, die haben mir irgendwie in den letzten Wochen Spaß gemacht und gut getan. Und auf der Playlist ist der Titelsong Endurance.
Melanie, vielen Dank
für Christopher. Ja, die danke dir.
Zeit, die Expertise und für die Besprechung heute. Alles, was ihr wissen müsst, findet ihr in den Shownotes. Da gibt es den Link zur Playlist, zu unserer Webseite und auch zu unseren Profilen. Und bis dahin wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende, einen wunderschönen Abend, einen wunderschönen guten Morgen, wo auch immer ihr gerade seid. Macht's einfach gut. Das muss reichen. Mehr gibt's jetzt nicht. Macht's gut.
Macht's gut. Dankeschön.